Alle Jahre
Mörder.
Herzlich willkommen zu Alle Jahre Mörder, der True Crime Podcast mit
Christian, hallo.
Und
Jasmin, hi.
Hallo ihr Lieben, einen schönen Sonntag wünschen wir euch. Dass ihr heute diese Folge mit uns genießen könnt, verdankt ihr diversen Dingen. Ich werde die jetzt mal aufzählen, nicht alphabetischer Reihenfolge. Unter anderem Jasmin, also hauptsächlich Jasmin, die einen Fall geschrieben hat. Ansonsten hätte es keinen gegeben. Zweitens der deutschen Pharmaindustrie. Ja, die willen zwar starke antibiotische Medikamente zu entwickeln, die ich dann einnehme. Und drittens der Ärztin der Gemeinschaftspraxis, die willen zwar diese Medikamente zu verschreiben. Gut. Mir vielleicht auch noch, weil ich sie einnehme. Ich habe sogar mittlerweile einen Wecker gestellt, wann ich welche Tablette einnehmen muss. Also ich komme mir vor wie so ein 80-Jähriger. Aber gut, so viel zu mir. Danke.
Möchtest du jetzt dazu erwähnen, was du hast, oder willst du es gut sein lassen?
Nein, wir lassen es gut sein. Ich will euch jetzt nicht mit Diagnosen lang, weil es ist nicht so, es ist nichts Dramatisches. Es ist halt was Chronisches und das flammt manchmal etwas auf. Und das ist jetzt halt leider die letzten 2 Wochen der Fall gewesen. Deswegen gab es auch leider kein Ungedingst, weil mir war nach allem nur nicht zum Scherzen zumute.
Was natürlich verständlich ist.
Gibt es einen besonderen Grund dafür, dass du mir jetzt die Zunge rausstreckst?
Ja, ich wollte dich mal raten lassen, was ich gerade trinke.
Ja, wirklich sehr erwachsen. Sehr, sehr erwachsen. Auf so Gedanken kommst doch nur du. Und ja, ich weiß, was du getrunken hast.
Werbung.
Frosty Fox von Holy.
Ja, genau. Wir hatten ja schon in der letzten Folge von einem Neuzugang bei Holy gesprochen und ich bin hin und weg von dem Energy Flavor. Der schmeckt wirklich richtig lecker nach diesen Eisbonbons. Naja, und nebenbei habe ich halt eben auch gemerkt, dass er die Zunge kurz ein bisschen blau färbt nach dem Trinken. Also, wer auf Energy Drinks steht und dabei auch noch ein Fan von diesen Eisbonbons ist, sollte schnell zugreifen, denn der Energy Flavor Frosty Fox von Holy ist limitiert.
Ja, und nicht nur der, sondern auch der Holy Iced Tea Doppelapfel Shisha und zum anderen die leckeren Energy-Sorten Bubblegum Butterfly und Woodruff Wolf. Generell wäre jetzt der perfekte Zeitpunkt, um sich mit Holy einzudecken, wenn ihr Bock auf pulverbasierte Softdrinks ohne Zucker und irgendwelche anderen fragwürdigen Inhaltsstoffe habt. Denn bis zum 2. Dezember 2024 könnt ihr dank der Black Week-Angebote nicht nur ordentlich sparen, sondern nehmt mit eurer Bestellung auch noch automatisch an einem Gewinnspiel teil, bei dem es den Holy Fire Truck, der zu einem Campingvan umgebaut wurde, zu gewinnen gibt. Pro 10 Euro Einkaufswert erhält man ein Los. Das heißt also, 20 Euro Einkaufswert entspricht dann 2 Losen und so weiter.
Und ihr bekommt auch wieder tolle Goodies zu euren Bestellungen. Ab einem Einkaufswert von 40 Euro gibt es ein tolles Holy Sticker Pack, ab 80 Euro eine Shopping Bag im IKEA-Style, ab 100 Euro eine Holy Glasflasche und ab 150 Euro sogar einen Thermoshaker. Falls ihr Holy also noch gar nicht kennt oder euch mal durch die verschiedenen Varianten und Geschmackssorten probieren möchtet, können wir euch das Starter-Set Deluxe ans Herz legen. Das gibt es momentan für den unschlagbaren Preis von 39,99 Euro. Darin enthalten sind eine 14er Probierbox Holy Energy, eine 14er Probierbox Holy Iced Tea, eine 14er Probierbox Hydration und ein Logo-Shaker gibt es auch noch obendrauf, damit ihr direkt loslegen könnt.
Genau, und bevor wir euch jetzt hier mit Informationen zu diesen geilen Preisen erschlagen, empfehlen wir euch, guckt einfach selbst mal auf der Seite von Holy vorbei. Am besten noch vor dem 2. Dezember 16 Uhr, damit ihr wirklich diese tollen Angebote euch noch sichern könnt. Und ganz wichtig, mit unseren Gutscheincodes könnt ihr gleich doppelt sparen. Mit dem Code JAHRE5 erhaltet ihr 5 Euro Rabatt auf eure erste Bestellung. Für alle, die Holy schon kennen und sich jetzt einfach noch mehr eindecken wollen, für die haben wir noch einen 10%-Code für Bestandskunden klargemacht. Mit dem Code JAHRE bekommt ihr 10% Rabatt auf eure nächste Bestellung.
In den Shownotes findet ihr nochmal den Link, der euch direkt zu Holy führt, sowie die Gutscheincodes.
Werbung beendet.
Gut. Normalerweise würde ich jetzt sagen, ich trage da mal meinen Fall vor. Den habe ich schon vorgetragen. Ich habe es mal wieder aufgenommen, schon bereit geschnitten. Und Sie haben sich das angehört, Herr Kollege?
Die Leute denken bestimmt, wir wollten nichts mehr miteinander zu tun haben oder so, weil wir das in letzter Zeit öfters gemacht haben, als würden wir nicht mehr zusammen, also nur in Notfällen zusammenarbeiten oder
Nein,
so.
Nein, okay, ich möchte da ganz kurz erklären, warum das so ist. Wenn ich einen Fall aufnehme, dann sind da mindestens 10 bis 20 Minuten extra Material vorhanden, die einfach in den Müll gelangen, weil ich wirklich eine sehr laute Umgebung bei mir habe, weil ich in der Nähe von Bahngleisen wohne, weil ich trampelnde Nachbarn von oben habe. Und ich wollte dem Christian einfach so viel Zeit wie möglich vor dem Rechner jetzt ersparen und dachte mir, es ist für ihn bestimmt auch einfacher, wenn er sich dann direkt den Fall anhören kann.
Das ist ganz, ganz lieb. Nein, wirklich. Also es ist da jetzt fernab von jedem Scherz. Also könnt euch bei Jasmin komplett bedanken. Mit mir wäre das hier die Woche sonst nichts geworden. So.
Dann werden Sie jetzt ergriffen gelauscht haben.
Ich lauschte bereits ergriffen, ja.
Dann kommen wir mal ein bisschen in True Crime Stimmung und vielleicht sollte ich erstmal eine Triggerwarnung geben. In meinem heutigen Fall geht es auch um den Mord an Kindern. Es ist der 8. August 2007, als in den frühen Morgenstunden in Rowland Heights, Kalifornien, der morgendliche Frieden durch das Schreien einer Frau gestört wird. Es ist die zweifache Mutter Manling Tsang Williams, die in ihrer Wohnung eine grauenhafte Entdeckung macht. Schnell wird ihr Nachbar auf das fürchterliche Schreien aufmerksam und eilt zu der 27-Jährigen, die barfuß vor ihrem Haus sitzt und lediglich Boxershorts und ein Shirt trägt. Ihm kommt eine offensichtliche Alkoholfahne entgegen, als sie schreit: »Oh Gott, was ist passiert? Oh mein Gott, mein Mann, er ist tot! Wer hat meinem Mann das angetan? Helfen Sie mir!« Ihre Hände und Füße sind voller Blut. Als ihr Nachbar versucht, sie zu beruhigen und fragt, was passiert sei, sagt sie, sie sei wie so oft umhergefahren, um den Kopf frei zu bekommen. Sie macht das ab und zu nachts, wenn sie nicht schlafen kann, und schaut sich dann den Sonnenaufgang an. Als sie zurückgekommen ist, hat sie ihren Mann tot aufgefunden. Als der Nachbar die Wohnung betritt, sieht er überall Blut. Dann wandert sein Blick die Treppe hoch. Dort entdeckt er inmitten einer riesigen Blutlache ihren 27-jährigen Ehemann Neil Williams. Der geschockte Nachbar ruft sofort die Polizei. Als diese am Tatort eintrifft, finden sie zunächst Neil. Er liegt blutüberströmt oben auf der Treppe. Selbst die erfahrenen Beamten sind völlig schockiert von dem Anblick. Auf Neil wurde mehrfach so heftig eingestochen, dass er kaum noch zu erkennen ist. In der Blutlache neben ihm liegt ein Katana, ein japanisches Langschwert. Trotz des Blutes und all der Verwüstung fällt dem Beamten sofort auf, dass die Wohnung keinen gepflegten Eindruck macht. Die Mülleimer quellen über und es herrscht überall Unordnung. Dann schauen die Beamten sich weiter um und gehen in die Kinderzimmer. Der 7-jährige Devin und der 3-jährige Ian liegen in ihren Betten. Die Beamten sind zunächst erleichtert, weil es aussieht, als würden die Kinder noch schlafen. Als sie jedoch versuchen, die Kinder zu wecken, merken sie schnell, dass auch sie nicht mehr am Leben sind. Die hysterische Manling scheint ihren zweiten Verlust gar nicht zu bemerken. Sie schreit lediglich: »Kann mir jemand sagen, ob mein Mann noch lebt? Lebt er noch? Meine Babys! Bitte, jemand muss sich um meine Babys kümmern!« Manling wird für eine Befragung zur Polizeistation gebracht. Dort gibt sie an, sie wäre vom Einkaufen wiedergekommen. Sie sei in der Nacht wach geworden und konnte nicht mehr einschlafen. Darum sei sie aufgestanden und in einen nahegelegenen Schnapsladen gegangen, um Red Bull und Zigaretten zu kaufen. Sie habe vergessen, die Tür abzuschließen, als sie um 4 Uhr morgens das Haus verließ. Dann fragt sie, was mit ihrem Mann und ihren Kindern passiert sei. Als sie von ihrem Tod erfährt, schreit und weint sie. Ihr wird schlecht und übergibt sich in den Mülleimer. Als die Beamten sie fragen, wer ihrem Mann so etwas antun könnte, antwortet sie, dass ihr Mann seit über einem Jahr eine Affäre hätte. Er hätte ihr das erst vor kurzem gestanden. Sie äußert die Vermutung, dass es eine Eifersuchtstat gewesen sein könnte. Oder seine Affäre hat eventuell jemanden dafür beauftragt. Sie wird stundenlang befragt und leugnet konsequent, etwas über den Mord an ihrem Mann und ihren Söhnen zu wissen. Doch die Ermittler haben schnell das Gefühl, dass hier irgendwas nicht stimmt. Während der ganzen Befragung ändert sich Manlings Stimmung häufig. Zunächst ist sie arrogant, dann traurig und dann wieder fröhlich. Diese Stimmungsschwankungen sind sehr seltsam, selbst für eine Frau, die aufgrund des Verlustes unter Schock steht. Während der Befragung durchsucht die Polizei die Wohnung der Familie Williams. Auf dem Computer finden sie einen Abschiedsbrief, verfasst von Neil Williams. Darin gesteht er, die Kinder getötet zu haben und nun sich selbst umbringen zu wollen. Die Polizei wendet sich sofort an die Spurensicherung, die rekonstruieren soll, wie der Vater und seine Söhne starben. Die beiden Kinder weisen keine traumatischen Verletzungen auf. Sie wurden im Schlaf erstickt. Neil weist insgesamt 97 Stichverletzungen auf. Auch seine Hände sind durch Abwehrversuche verstümmelt. Er wurde regelrecht abgeschlachtet. Ein Selbstmord kann also sofort ausgeschlossen werden. Doch wie kommt es dann zu diesem Abschiedsbrief? Die Polizei ermittelt nun gründlich im Umfeld und in der Vergangenheit der Familie Williams. 1999 lernen sich Neil und Manling während einer Vorstellung der Rocky Horror Picture Show kennen. Neil studiert und arbeitet nebenbei in einem Fastfood-Restaurant. Er wuchs mit seiner Schwester Molly bei seiner alleinerziehenden Mutter Jan in Whittier auf. Er liebt Star Wars, Computerspiele und Monty Python. Er gilt im Umfeld eher als Nerd und sammelt außerdem gerne Dinge wie ungewöhnliche Schwerter, darunter auch Samurai-Schwerter. Manlings Eltern kommen aus Taiwan. Sie wurde in L.A. County geboren und wuchs dort auch auf. Sie hatte mit einer Lernschwäche zu kämpfen und ging darum nicht gerne zur Schule. Beide gelten eher als Außenseiter. Das ist aber vermutlich auch der Grund, warum sich beide auf Anhieb so gut verstehen und schnell ineinander verlieben. Die unbeschwerte Zeit in der Beziehung ist jedoch nicht von Dauer. Manling wird ungeplant schwanger und bringt 2000 ihren Sohn Devin zur Welt. Überstürzt heiraten die beiden und haben mit 21 Jahren einen eher holprigen Start ins Eheleben. Manlings Familie hält die Hochzeit für keine gute Idee und sind strikt dagegen. Doch davon lässt sich das junge Paar nicht beirren. Sie glauben fest daran, dass alles gut wird und wollen auch ihre Familien davon überzeugen. 4 Jahre später bekommen sie sogar ein zweites Kind, Ian. Auf Außenstehende wirken sie wie eine wahre Bilderbuchfamilie. Sie ziehen mit ihren Kindern nach Roland Heights in eine Wohnung von Manlings Eltern. Manling arbeitet als Kellnerin und Neil arbeitet in einem Freizeitpark. Doch Manling erkennt schnell, dass sie mehr vom Leben will. Sie wird immer unzufriedener, vor allem über ihre Wohnsituation. Sie will viel lieber in ein Haus statt in eine kleine Wohnung ziehen. Dafür fehlt der Familie allerdings das Geld. Sie hatten schon früh Geldsorgen und Probleme damit, über die Runden zu kommen. Unterstützung erhalten sie von Neils Mutter. Sie liebt ihre Enkelkinder, besucht sie oft und hilft dem jungen Paar auch oft finanziell etwas aus. Bald beginnt Manling, ihrem Mann Druck zu machen, da er ihrer Meinung nach nicht genug Geld verdient. 2006 kündigt Neil schließlich seinen Job und macht eine Weiterbildung zum Versicherungsvertreter. Allerdings stellt sich schnell heraus, dass kein guter Verkäufer in ihm steckt und er gibt auch diesen Beruf schnell wieder auf. Manling muss ab sofort Vollzeit arbeiten, damit sie weiterhin über die Runden kommen. Neil kümmert sich währenddessen um die Kinder und den Haushalt. Er liebt die neue Rolle des Vollzeithausmannes. Manling fühlt sich jedoch ungerecht behandelt. Vor allem deshalb, weil Neil den Haushalt nur schlecht im Griff hat und auch nicht für die Familie kocht. Manling wird zunehmend unglücklicher in ihrer Ehe. Auch ihre Bindung zu den Kindern leidet darunter, dass sie so viel arbeiten muss und kaum zu Hause ist. Im Frühjahr 2007 steht die Ehe auf der Kippe. Die beiden streiten immer wieder und immer heftiger miteinander. Auch die Nachbarn hören sie manchmal schreien oder Türen, die zugeschlagen werden. Zu diesem Zeitpunkt denkt Manling immer öfter über eine Scheidung nach. Für Neil ist es allerdings keine Option. Schließlich ließen sich seine Eltern scheiden und das möchte er keinesfalls für seine Kinder. Er weigert sich und versucht dafür zu kämpfen, dass sie zusammenbleiben. Manling hat im Kopf jedoch bereits mit der Ehe abgeschlossen. Nicht nur Neil, sondern auch ihre Söhne werden immer mehr für sie zur Belastung. Freunden erzählt sie, dass sie zur Ehe gedrängt wurde, da sie ungeplant schwanger wurde. So ein Leben wollte sie nie haben. Sie beginnt langsam sich so zu verhalten, als hätte es die letzten 7 Jahre nie gegeben. Sie geht vermehrt mit ihren Freunden feiern und trinkt dabei auch gerne etwas. Im Juni 2007 meldet sie sich bei MySpace an. Dort trifft sie auf alte Schulfreunde, darunter einen alten Schwarm. Schnell kommt es zu einem Treffen. Sie genießt es, feiern zu gehen und sich so zu fühlen wie vor dem Muttersein. Ein paar Tage später bittet sie ihre Schwiegermutter Jen darum, auf die Kinder aufzupassen, da sie beruflich nach Santa Barbara müsste. In Wirklichkeit verbringt sie das Wochenende allerdings mit ihrem alten Schwarm und hat Sex mit ihm. Durch dieses Treffen wird ihr Verlangen nach einem unbeschwerten Leben ohne Mann und Kinder immer größer. Sie beginnt auch, sich in ihren Schwarm zu verlieben. Doch dieser sagt ihr, dass es sich nicht richtig anfühlt, weil sie verheiratet ist. Die Affäre endet schließlich genauso schnell, wie sie angefangen hat. Aber Manling hat nun Blut geleckt. Sie will wieder frei und Single sein. Nachts kann sie nur noch schlecht schlafen und wird immer wieder wach. Ihrer Schwester erzählt sie, dass sie immer wiederkehrende Albträume hat, in denen sie nach Hause kommt, ihre Familie tot auffindet und Selbstmord begeht oder Neil ihre Kinder umbringt und anschließend sich selbst tötet. Sie sagt ihr auch, dass sich Neil verändert hätte und sie befürchtet, er würde ihr oder den Jungen etwas antun. Die Ermittler vermuten, dass Manling mit diesen Äußerungen in Wirklichkeit einen Grundstein für ihren schrecklichen Plan legen wollte. Sie sind immer mehr davon überzeugt, dass es sich bei der scheinbar trauernden Witwe in Wahrheit um die Mörderin handeln könnte. Doch dazu fehlen ihnen noch die Beweise. Bei einer weiteren gründlichen Spurensicherung, die auch die Durchsuchung des Fahrzeugs der Familie beinhaltet, finden sie schließlich das entscheidende Beweismittel, das zur Aufklärung des Falles führen soll. Sie finden eine Zigarettenschachtel in Manlings Auto, die mit Blutflecken übersät ist. Sie untersuchen die Blutspuren und stellen schnell fest, dass es sich bei dem Blut um das Blut von Neil Williams handelt. Die gefundene Schachtel widerlegt also Manlings Geschichte. Denn sie hatte der Polizei erzählt, sie sei umhergefahren und hätte geraucht, bevor sie das Blutbad zu Hause vorfand. Wenn dem so gewesen wäre, dann hätte kein Blut auf der Schachtel sein dürfen. Sie hatte also offensichtlich Blut an den Händen, als sie ins Auto stieg. Die Ermittler konfrontieren Manling mit der gefundenen Zigarettenschachtel und sie bricht schließlich zusammen und gesteht alles. Am Abend des 7. August 2007 serviert Manling ihren Kindern Pizza Hawaii zum Abendessen. Ihr Lieblingsessen. Später bringt sie ihre Söhne ins Bett. Nachdem sie eingeschlafen sind, kehrt sie ins Kinderzimmer zurück. Sie geht zu Ian, nimmt ein Kissen und legt es über sein Gesicht und hält es so lange fest, bis sie ihn nicht mehr atmen spürt. Dann klettert sie auf das Hochbett zu ihrem älteren Sohn und macht bei ihm dasselbe. Ihr Mann Neil ist gerade nicht zu Hause. Im Anschluss richtet sie die Leichen so her, als würden sie gerade schlafen. Dafür deckt sie ihre Söhne mit ihren Lieblingsdecken zu. Dann geht sie zu ihrem Computer und loggt sich in MySpace ein. Nachdem sie sich das Profil ihrer Affäre nochmal angeschaut hat, schreibt sie gegen 21.30 Uhr ein paar Nachrichten, duscht und geht mit ihren Freunden im Thank God It's Friday etwas trinken. Vermutlich hofft sie, dass Neil in der Zwischenzeit nach Hause kommt, die Kinder tot auffindet und sich umbringt. Doch als Manling kurz nach Mitternacht heimkehrt, stößt sie auf Neil. Er sitzt am Computer und hat keine Ahnung davon, dass seine beiden Söhne nebenan tot im Bett liegen. Dann gerät Manling in Rage und die beiden streiten sehr laut. So laut, dass sein Nachbar dies sogar hören kann. Laut Manling soll es bei dem Streit um Sex gegangen sein. Irgendwann geht Neil frustriert und erschöpft ins Bett. Doch Manling kocht nach wie vor Wut. Sie zieht sich Latexhandschuhe an, geht zu Neils Sammlung und zieht das Samurai-Schwert heraus. Dann kehrt sie zu ihrem Mann zurück. Sie beginnt auf ihn einzustechen. Immer und immer wieder. Neil versucht noch, sich zu verteidigen und wegzurennen, aber er hat keine Chance. Auf der Treppe bricht er schließlich zusammen. Von den 97 Stichwunden sind alleine 22 an seinen Händen. Bei dem Versuch, sich zu wehren, wurden ihm sogar zwei Finger abgetrennt. Nach den grausamen Morden zieht sie sich um, schnappt sich die blutige Kleidung und nimmt sie mit ins Auto. Die Kleidung entsorgt sie unterwegs in einem Mülleimer. Danach fährt sie weiter zu ihrem Lieblingsplatz, dem Bergkamm. Dort raucht sie eine Zigarette und wartet auf den Sonnenaufgang, ehe sie wieder heimfährt. Nach ihrem Geständnis wird Manling am 9. August wegen dreifachen Mordes angeklagt. Im Herbst 2010 beginnt dann der Prozess. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass Manling nur ihr altes Leben zurückhaben wollte. Sie wollte frei und ungebunden sein, ohne die Verantwortung und Einschränkungen durch die Ehe oder ihre Kinder. Sie wollte ihr altes Leben zurück. Der Mann, mit dem sie im Sommer 2007 schlief, wird ebenfalls als Zeuge geladen. Bei den Schlussplädoyers versucht die Staatsanwaltschaft deutlich zu machen, dass der Mord seit Monaten geplant war. Manling hatte Freunden und Angehörigen Unwahrheiten über Neil erzählt. Diese sollten nach den Morden den Grundstein für ihre Version der Geschichte legen. Doch die Verteidigung widerspricht dem. Sie glaubt, dass Manling von ihrem Mann misshandelt wurde. Sie hatte eine schwierige Kindheit und eine Vergangenheit mit Misshandlungen. Manlings Vater macht ebenfalls eine Aussage, die dies untermauert. Er sagt, er glaubt, er sei vielleicht irgendwie für ihr Verhalten verantwortlich und entschuldigt sich bei Neils Familie. Der Prozess endet im November 2010. Manling wird in allen Punkten schuldig gesprochen, die besonderen Umstände des Auflauerns eingeschlossen. Die Geschworenen tagen lange, können sich jedoch nicht einigen. Sie gelangen zu keinem Mehrheitsurteil. Sowohl Manlings als auch Nils Familie bitten den Richter um eine lebenslange Haftstrafe statt der Todesstrafe. Sie wollen keine langjährigen Berufungsverfahren, die eine Todesstrafe nach sich ziehen würde. Sie wollen einfach, dass der schreckliche Mordfall endlich ein Ende findet. Doch ihre Bitte stößt auf taube Ohren. Am 11. August entscheiden neue Geschworene über Manlings Strafe. Diese sind sich einig. Sie empfehlen die Todesstrafe. Am 18. August 2012 ist es offiziell. Manling Tsang Williams wird zum Tode verurteilt. Bei der Urteilsverkündung sagt der Richter, ihr Motiv war der narzisstische, egoistische und jugendliche Wunsch, ein neues Leben mit einem anderen Mann zu beginnen, frei von den Hindernissen des Familienlebens. Der Richter weist darauf hin, dass Manling Williams zahlreiche Familienmitglieder hatte, die die Kinder bei sich aufgenommen hätten, falls sie sich entschlossen hätte, sie zu verlassen. Die Beweise zeigen außerdem, dass Manling die Morde 2 Monate im Voraus geplant habe und danach sofort versuchte, ihre Schuld zu verbergen. Die Morde waren keine Affekttat. Schließlich dauert es 5 bis 10 Minuten, bis ein Mensch durch Ersticken stirbt. Das bedeutet, dass Manling Williams mindestens 5 Minuten Zeit hatte, über ihr Handeln nachzudenken. Auch die Tatsache, dass sie während des Mordes an ihren Ehemann Latexhandschuhe trug, zeigt, dass dies kein Mord im Affekt war. Er sagt zum Schluss, es sei nicht an ihm, ihr zu vergeben. Und die einzigen Menschen, die das tun könnten, seien nicht mehr da. Manling Williams sitzt seither im Todestrakt in Chowchilla, Kalifornien. Manling wäre die erste Frau, die seit Wiedereinführung der Todesstrafe 1976 hingerichtet werden würde.
Okay. Ich finde das ja immer ganz schlimm, wenn jemand die eigene Familie umbringt. Ich meine, Mord ist natürlich immer schlimm. Aber wenn es so die eigene Familie ist, finde ich was ganz Furchtbares. Und vor allen Dingen finde ich diesen Grund so schlimm, warum die Frau das gemacht hat. Also ganz furchtbar.
Ja, damit bist du nicht alleine. Das Ding ist, ich meine, es ist schon schlimm genug und die Art und Weise, wie sie ihren Mann umgebracht hat, ist wirklich abgrundtief schlecht. Aber in meinem Kopf will es emotional nicht reingehen, selbst die eigenen Kinder zu ermorden. Und das Schlimme daran ist, wie es der Richter auch im Prozess gesagt hatte, es ist einfach so schrecklich, weil sie hätte im Prinzip jederzeit einfach abhauen können oder sich scheiden lassen können. Sie hatte genug Leute innerhalb der Familie, die sich wirklich super gerne um die Kinder gekümmert hätten. Also eigentlich war sie in keiner auswegslosen Situation, wo sie jetzt irgendwie total abhängig war von ihrem Ehemann oder keinerlei Hilfe bekommen hat. Doch, sie hätte Hilfe gehabt und sie hätte die Möglichkeit gehabt, einfach zu sagen, gut, es reicht mir, ich bin jetzt mal weg. Das hat sie allerdings nicht gemacht.
Ja, und vor allen Dingen verstehe ich halt auch nicht, auch wenn der Mann jetzt eine Scheidung abgelehnt hat, sie hätte ja trotzdem gehen können.
Richtig,
ja. Es gibt ja auch genügend Fälle jetzt, wo die Mütter auch Mann und Kinder verlassen. Also das ist ja umgekehrt genauso der Fall. Natürlich ist das schlimm und man sollte das nicht tun. Aber es ist doch allerweil immer noch besser, als wenn man dann die ganze Familie umbringt.
Ja. Gut, vielleicht hatte das auch mit ihrem Glauben, mit ihrer Herkunft irgendwie damit zu tun, dass sie das so nicht wollte. Also nicht für sich, sondern für ihre Familie. Also für, sagen wir mal, ihre Mutter, ihre Schwester oder so, dass die dann sagen, um Gottes Willen, das kannst du doch nicht tun, das macht man so nicht. Ja, dass sie dem entfliehen wollte, kann ich mir jetzt vorstellen. Dazu hat sie aber nichts gesagt.
Ja, aber auch diese Kaltblütigkeit danach, dann erst noch mal ein paar MySpace-Nachrichten zu schreiben, dann mit den Freunden noch einen trinken zu gehen, dann wieder zurückzukommen, den Mann umzubringen, den in ein Streitgespräch dazu verwickeln und ihn dann im Schlaf da bestialisch mit einem Katana-Schwert zu erstechen und danach dann noch den Sonnenaufgang gucken fahren. Also das ist unglaublich, ist das. Also ich finde das echt unglaublich.
Warum sie weggefahren ist, erstmal mit Freunden feiern gegangen ist, war wahrscheinlich dem geschuldet, dass sie eben für ein Alibi sorgen wollte. Und die Kriminalpsychologin hatte auch gesagt, höchstwahrscheinlich wird sie wirklich darauf spekuliert haben, dass ihr Mann nach Hause kommt, die Kinder tot vorfindet und aus purer Verzweiflung sich dann selbst das Leben nimmt. Sie hat auch geäußert, dass sie vermutet, dass Neil vielleicht mal in Vergangenheit sowas gesagt haben könnte wie, wenn die Kinder nicht mehr wären, dann wäre auch mein Leben nicht mehr lebenswert, sowas in der Richtung, warum sie dann überhaupt darauf spekuliert hat. Ich hatte mir dann auch noch notiert, warum überhaupt diese Notiz auf dem Computer getätigt wurde. Schließlich fällt ja direkt auf, dass es kein Selbstmord war. Ja, das war ja offensichtlich. Also kein Mensch der Welt kann sich mit einem Katana-Schwert 97 Mal selber erstechen. Sie hoffte, wie gesagt, wohl darauf, dass er die Kinder tot auffindet und Selbstmord begeht. Sie muss dann wahrscheinlich vergessen haben, diese Notiz zu löschen, als das eben nicht eingetroffen ist. Generell sagt auch die Kriminalpsychologin, dass sie wohl die Morde komplett durchdacht hat, aber genau auch dort ihre Gedanken quasi aufhörten und sie gar nicht weiter überlegt hat, wie sie so wirklich von dem Mord davonkommt und was sie für ein Alibi hat. Also da scheint sie nicht so ganz alles durchdacht zu haben.
Ja, also ich tut mir leid, mir fehlen echt mal sowas die Worte. Vor allen Dingen, wenn da jetzt Gewalt im Spiel gewesen wäre, der Mann wäre, hätte sie schwerst misshandelt, die Kinder. Aber dann bringe ich da auch nicht die Kinder um. Also ich finde das. Solche Fälle finde ich immer ganz schlimm. Ich meine, alle Morde sind schlimm, um Gottes Willen, versteht mich richtig. Aber sowas finde ich immer ganz furchtbar.
Sie hat es ja dann später versucht, so ein bisschen dastehen zu lassen, als hätte sie Angst vor Neil bekommen, als würde sie befürchten, er könnte den Kindern oder ihr etwas antun. Aber alle im Umfeld sagten, das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Er war ein absolut aufmerksamer Vater, der sich wirklich liebevoll um Ian und Devin gekümmert hat. Also auch wenn er wirklich den Haushalt, so wie es gewirkt hat, überhaupt nicht unter Kontrolle hatte. Ja, aber als Vater hat er nicht versagt. Er liebte seine Kinder und er war an sich ein sehr ruhiger, netter Mensch. Also von dem war überhaupt gar keine Gefahr auszugehen. Das haben alle in ihrem Umfeld gesagt. Sie hingegen wurde oft so als ja sehr launisch beschrieben. Oftmals auch so aufgewühlt und ja auch ruhig in sich gekehrt. Eine ehemalige Schulfreundin hat sie zum Beispiel so geschrieben, dass sie emotional instabil war. Also sie war niemals wirklich zufrieden mit dem, was sie war oder was sie hatte. Und sie hatte sogar Mitleid mit ihr. Als sie sich dann allerdings später alle nochmal getroffen haben, also sie und ihre alten Schulfreunde, da hat sie gemeint, ja, sie hat dann halt auch Fotos von ihrem Mann und den Kindern gezeigt. Und das war so das erste Mal, dass sie das Gefühl hatte, jetzt ist sie glücklich, jetzt geht sie gut. Ja, war dann halt wohl scheinbar doch nicht so.
Ja, also eine Frage hätte ich noch, eine Sache habe ich mir noch aufgeschrieben. Der Nachbar hat den Streit gehört. Ist dem nicht mal auf die Idee gekommen, da vielleicht irgendwie mal klingeln zu gehen oder Polizei zu rufen oder sonst irgendwas? Oder hat er das einfach so abgetan, wie das ist ein ehelicher Streit, das gibt sich auch wieder?
Richtig. Also wie ich es ja schon gesagt habe, es kam wohl gerade zum Ende hin öfter mal zum Streit. Und wenn es halt wirklich nur ein verbaler Streit und mal eine Tür ist, die zugeschlagen wird, da würdest du wahrscheinlich auch nicht direkt zu deinen Nachbarn rennen. Wenn es jetzt allerdings Geräusche sind, wie es in einem Mordfall wäre, ich glaube, da würden die meisten wohl doch mal aufschrecken.
Das wäre meine nächste Frage gewesen, weil wenn er den Streit gehört hat, müsste er ja eigentlich auch den Todeskampf von dem Mann gehört haben, oder? Weil ich meine, er hat sich ja zur Wehr gesetzt.
Der hat ja erst wesentlich später stattgefunden. Die haben sich gestritten, er ist dann halt irgendwann ins Bett gegangen und irgendwann im Laufe der Nacht, also es war nicht so, dass er ins Bett ist und sie dann sofort sich das Schwert geholt hat, sondern das war irgendwann im Laufe der Nacht. Ich meine, sie ist ja um 4 Uhr morgens ist sie losgefahren und ich gehe mal davon aus, dass die meisten Nachbarn zu dem Zeitpunkt eben geschlafen haben werden, das nicht mehr mitverfolgt haben werden. Die haben sich wahrscheinlich gedacht, oh, die streiten sich mal wieder und dann war auch wieder ruhig und dann machst du dir auch keine weiteren Gedanken.
Okay, gut, dann habe ich nichts gesagt. Zum Urteil jetzt gesprochen, was ich jetzt ein bisschen, ja, was heißt blöd, aber ich, wenn doch beide Parteien sagen, lass die Todesstrafe weg, mach lebenslänglich, warum man sich dann nicht auf einen Vergleich einigen kann. Also ich finde das dann immer krass, dass dann trotzdem gesagt wird, nee, wir machen es aber anders.
Ja, leider haben das eben nicht die Familienangehörigen zu entscheiden, sondern halt eben die Geschworenen in dem Fall. Es war ja auch eine sehr schwierige Entscheidung und das Problem ist, es ist genau das jetzt eingetroffen, was sie befürchtet hatten. Ne? Also 2012 wurde sie ja dann verurteilt, aber trotzdem ist sie bis heute noch am Leben. Ich habe es ein bisschen versucht nachzuvollziehen. Tatsächlich war der letzte Artikel, den ich gesehen habe, von diesem Jahr. Also sie sitzt wohl wirklich noch. Und es ist aber auch tatsächlich so, dass seit 1976, wo ja die Todesstrafe wieder eingeführt wurde in Kalifornien, gerade mal 13 Hinrichtungen stattgefunden haben, von denen alles männliche Verurteilte waren. Wie lange sie da jetzt noch sitzen und warten wird, versucht in Berufung zu gehen, bin ich mal sehr gespannt. Aber weißt du, was ich irgendwie total interessant finde? Oder, naja, also sie hat ja gemordet, weil sie ja Freiheit wollte. Und die Ironie an der Geschichte ist, dass sie jetzt noch mehr gefangen ist als vorher.
Ja, das ist auch mehr als richtig.
Ja. Ihr wurde ja auch vorgeworfen, dass sie aufgrund der Affäre gemordet hat. Das stimmte allerdings wirklich nicht. Sie hatte wirklich wohl nur so die Freiheit im Kopf und sie hat das Ende der Affäre wirklich so ohne Probleme hingenommen. Ich habe ja auch gesagt, dass eben die Affäre auch vor Gericht geladen wurde und ausgesagt hat. Dies schien kein Problem gewesen zu sein, aber es war dann wohl so, dass sie tatsächlich ab diesem Moment so Blut geleckt hat. Und ich dachte, oh mein Gott, das fühlt sich so toll an, wieder so frisch verliebt oder so, ne? Mal wieder Techtelmechtel zu haben, die Freiheit zu spüren. Das war der ausschlaggebende Grund, aber nicht der Mann oder diese eine Beziehung per se. Und zuletzt fand ich es sehr merkwürdig, in keiner meiner Quellen ist da jetzt großartig drauf eingegangen, weil sie hatte ja laut der Erzählung des Nachbarn keinerlei Schuhe an. Allein das war ja schon ein Grund. Also wenn ich als Polizist dort antanze und mir wird erzählt, ja, ich war gerade unterwegs, weil ich konnte nicht schlafen, denke ich mir so, okay, aber warum hast du keine Schuhe an? Das ergibt keinen Sinn. Das heißt, sie muss ja vorher die ganze Zeit zu Hause gewesen sein. Diese Story kann alleine so nicht stimmen. Abgesehen davon waren ja auch so ein paar Abweichungen in ihrer Aussage vorhanden, wie erst erzählt sie, sie war irgendwie in einem Schnapsladen, dann in irgendeinem anderen Einkaufsgeschäft, dann will sie irgendwie auf dem Bergkamm gewesen sein. Also es waren von Anfang an Unstimmigkeiten vorhanden. Was dann natürlich auch zur Folge hatte, dass die Ermittler eigentlich schon ziemlich schnell, auch aufgrund ihres merkwürdigen Verhaltens, daran gezweifelt haben, dass sie halt wirklich so die trauernde Witwe ist. Und es war auch gut so. Dementsprechend wurde auch in diese Richtung ermittelt und sie konnte ja wirklich schon am nächsten Tag für die Morde dann eben festgenommen werden. Gut, kurz nochmal der Hinweis. Ich entschuldige mich aufrichtig, falls ich alle Namen falsch ausgesprochen habe, also vor allem Manling. Ich habe es jetzt einfach so ausgesprochen. Wenn du dir einen englischsprachigen Podcast vielleicht dazu anhörst, dann wirst du höchstwahrscheinlich ganz oft die Aussprache Manling hören. Aber wenn ihre Familie aus Taiwan kommt, denke ich mal eher, es ist Manling. Ja, also einfach überhören, falls ich es falsch ausgesprochen haben sollte. Und für dich und unsere Zuhörer und Zuhörerinnen habe ich jetzt auch 2 Fotos bereitgestellt. Einmal ein Foto von Manling selber und das andere Foto zeigt eben ihren Mann Neil Williams mit seinen Kindern. Die Kinder habe ich natürlich unerkenntlich gemacht, aber dieses Foto könnt ihr euch sehr gerne auf Instagram anschauen. Dort findet ihr uns unter @allejahremörder mit OE geschrieben oder aber ihr könnt das Foto auch sehr gerne auf unserer Homepage allejahremörder.de einsehen. Dort könnt ihr leider nicht kommentieren. Auf Instagram könnt ihr das und da freuen wir uns auch immer wahnsinnig, wenn ihr eure Meinung unter den Post dann niederschreibt. Und falls ihr uns generell eine Nachricht zukommen lassen möchtet, könnt ihr das auch sehr gerne über Instagram, PN oder per E-Mail an
contact@allejahremörder.de, Mörder auch mit OE geschrieben.
Super. Ja, das wär's von meiner Seite. Wenn du möchtest, kannst du sehr gerne ein neues Jahr ziehen.
Ich habe schon im Hintergrund alles vorbereitet.
Sehr schön, ich nicht. Moment. So, bin auch ready.
2020.
Das war ja gerade erst.
Ja.
2020 hatten wir tatsächlich bislang nur einmal. Und wir haben aber auch schon ein paar Fallvorschläge, wie ich sehe. 3 Stück sogar. Nee, warte, 2 Stück. Das ist ein Oderzeichen.
Gut, dann schreibe ich das mal auf. Mhm. Ist notiert.
Wunderbar. Übrigens könnt ihr uns auch sehr gerne jederzeit eure Fallvorschläge einreichen, ob per Instagram-Nachricht, Kontaktformular unserer Homepage oder am liebsten immer E-Mail, weil da haben wir immer einen Überblick. Ja, könnt ihr sehr gerne einreichen und wenn ihr über Spotify hört, dann schreibt auch gerne mal euer Feedback in die Kommentare. Es gibt ja mittlerweile Kommentare auf Spotify. Wir können diese freigeben und sogar beantworten, was ich eine richtig tolle Funktion finde. Und wenn ihr so gerade dabei seid, dauert ja nicht lange, bewertet kurz den Podcast mit einer kleinen Sternebewertung. Würden wir uns freuen, ihr müsst ja keinen Text dazu schreiben. Und das geht nicht nur auf Spotify, sondern auch auf allen möglichen anderen Plattformen.
Ja, noch eine Bitte, die Fallvorschläge bitte per PN, also per Privatnachricht, bitte nicht in den Verlauf reinschreiben. Da hatte ich nämlich letztens auch welche, die in die Kommentare das reingeschrieben haben, das geht unter. Das kriege ich nicht mit, dass wir das nicht notieren können dann. Also bitte per PN schreiben. Das ist ganz wichtig. So, okay, dann hätten wir ja alles geklärt. Ihr Lieben, wir wünschen euch einen schönen und angenehmen Wochenstart. Passt gut auf euch auf.
Wollen wir nicht vielleicht erstmal einen schönen ersten Advent wünschen?
Ja, das können wir auch machen. Wir wünschen einen schönen ersten Advent und einen schönen und angenehmen Wochenstart, wenn ihr den Advent dann gut überstanden habt. Passt gut auf euch auf. Normalerweise gibt es mittwochs ungedingst. Im besten Fall gibt es das auch am Mittwoch. Ich muss das aber leider noch mal ein bisschen offen lassen. Aber ansonsten steht alles unten in den Shownotes. Bis dahin wünschen wir euch schöne und angenehme Woche. Passt gut auf euch auf. Bleibt vernünftig, anständig und vor allen Dingen gesund. Macht's gut und tschüss.
Und dir wünschen wir jetzt erstmal ganz doll gute Besserung.
Dankeschön.
Macht's gut. Bye.